Ich möchte heute Morgen vier Gäste extra begrüßen in unserem Gottesdienst. Aus Nepal ist unter uns Burkhard Schütteldreier und seine Frau. Sie ist allerdings jetzt schon drüben bei den Kindern. Sie haben eine Arbeit in 2700 Meter Höhe am Fuße des Mount Everest in einem Sherpa-Dorf und haben dort das Markus-Evangelium in eine bisher unerforschte Sherpa-Sprache übertragen. Herr Burkhard Schütteldreier, jetzt für 2 Jahre Geschäftsführer des deutschen Zweigs, der Wycliffe-Bibelübersetzer, wird vor der Predigt uns ein kurzes Wort sagen. Aber die 2 anderen Gäste, die haben Sie auch schon gehört. Nicht jedes Baby liebt Orgelmusik. Wir freuen uns, dass wir heute Taufe von 2 Kindern haben. Und wir möchten auch alle Gäste, die von den Familien hier unter uns sind, herzlich grüßen. Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Mir ist gegeben alle Gewalt, sagt Jesus, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Wir wollen miteinander ein Tauflied singen. 151, das war ein Fehler von mir in meiner Handschrift. 151, die Verse 1, 4 und 5. Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass du der Herr bist im Himmel und auf Erden. Und wir danken dir zuerst für dieses Geschenk, dieses Ruhetages heute und dass wir zu dir kommen dürfen. Du wartest auf uns und es interessiert dich, es ist dir wichtig, was uns bewegt, was unser Leben erfüllt. Was wir tun und treiben, Herr, wir wollen dich heute bitten für diese beiden Kinder, für das Leben dieser beiden jungen Menschen und für das Leben unserer ganzen Jugend. Herr, tritt du in das Leben dieser Kinder ein, auch jetzt drüben im Kindergottesdienst, werde du der Herr von uns allen und gestalte du unser Leben nach deinem Sinn. Wir können es oft nicht richtig tun als Eltern und als Paten oder Großeltern oder was wir sind. Und wir versündigen uns so oft an diesen Kindern und haben keine Geduld mit ihnen. Wir sind ihnen ein so schlechtes Vorbild und können ihnen so schlecht von dir weitersagen. Herr, du musst sie ziehen zu dir. Schreib du ihren Namen ins Buch des Lebens ein. Herr, und lass uns auch heute durch diesen Gottesdienst und durch die anschließende Missionsveranstaltung von dir her ein Reden zu uns geschehen, dass wir offen werden für dein weites Reich, für deine Taten in dieser Welt und dass wir erkennen, wie du heute mächtig wirkst. Herr, wirke auch jetzt an uns. So wollen wir dir auch in der Stille all das sagen, jeder für sich, was uns bewegt. Wir harren auf dich, Herr, und wissen, du wirst uns erhören. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ein Wort für Paten, Eltern und für uns als Gemeinde. Ich habe am Anfang unseres Gottesdienstes den Taufbefehl Jesu gesagt. Und da spricht Jesus davon, dass er Herr ist über die ganze Welt. Es ist für ein Kind keine Schwierigkeit, schon als kleines Baby zu wissen, wer Vater und wer Mutter ist. Das entdeckt ein Kind. Und es ist für uns Eltern eine große Versuchung, dass wir unsere Kinder als unser Eigentum betrachten. Das sind meine Kinder, gehören mir. Sie gehören ihnen tatsächlich nicht. Das merken die Eltern spätestens in der Stunde, wenn einmal die Kinder sich verheiraten und Vater und Mutter verlassen. Bei unverständigen Eltern gibt es schreckliche Szenen. Sie werden bitter und sagen, das ist die Undankbarkeit der Kinder. Und sie haben nie begriffen, die Kinder gehören gar nicht ihnen. Die Kinder führen ein eigenes Leben. Ihr Weg geht wieder hinaus aus dem Elternhaus. Es ist eine gewisse Zeit, wo uns Kinder anvertraut sind. Sondern diese Kinder stehen vor Gott, dem Herrn. Dort kommen sie her, bevor sie geboren sind. Und vor diesem Herrn werden wir einmal stehen, wenn wir alle gestorben sind. Es ist eigentlich das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, dass man einem Kind das nicht groß macht. Dass über dem Elternamt, über dem Patenamt, der lebendige Herr Jesus steht. Und wenn wir dies den Kindern nicht weitergeben können, werden wir an ihnen schuldig. Man redet heute so viel von dem, was Kinder an einem Anspruch haben, Anspruch auf Bildung und auf höhere Schule und auf Universitätsplatz. Das ist schön, wenn sie das haben. Aber den wichtigsten Anspruch haben sie, dass Eltern ihnen das nicht verdunkeln. Es ist eine schwere Schuld, wo wir unseren Kindern im Wege stehen, auf dem Weg zu ihrem Herrn, dem sie gehören, der sie geschaffen hat, der sie kennt. Und wir reden nicht davon, wir tragen doch nichts Fremdes ins Leben dieses Kindes hinein. Das ist doch das Erste, was im Leben dieses Kindes verstanden und ergriffen werden kann, denn jeder Mensch kommt von Gott her. Ich wünsche Ihnen Verstand, Weisheit, Liebe, dass Sie Ihrem Kind Jesus groß machen können, als persönlichen Herrn, als Erlöser und Retter dieser Kinder für ein ganzes Leben, als Ihr Zeugnis im Leben Ihrer Kinder, als die wichtigste Gabe, die Eltern ihren Kindern mitgeben können. Und so möchte ich Sie, Eltern und Paten, fragen, wollen Sie, dass diese Kinder auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, diese Kinder im Glauben und im Aufblick auf diesen Herrn zu erziehen, so antworten sie gemeinsam, ja, und Gott helfe mir. Wir nun Herrn Schütteldreier bitten, dass er zu uns dieses Wort sagt, wollen wir das Missionslied singen, 412, die Verse 1, 2 und 5.
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen sehr herzlich danken und auch Herrn Pfarrer Schäffbuch für die freundliche Einladung, dass wir, das heißt meine Frau und ich, im Anschluss an diesen Gottesdienst Ihnen zum Thema Mission etwas sagen dürfen. Ich möchte das Thema noch etwas mehr präzisieren. Es soll um Bibelübersetzung gehen. Meine Frau und ich haben 6 Jahre in Nepal gearbeitet, an einer der Sprachen dort, an der Sherpa-Sprache. Ihnen sind vielleicht die Sherpas bekannt durch einige Fernsehberichte, wenn es auf die hohen Himalaya-Berge geht. Warum tun wir das? Ich gehe davon aus, es ist meine Überzeugung, dass jeder das Vorrecht haben soll, die Möglichkeit haben soll, das Wort Gottes, mit anderen Worten die Botschaft Gottes, in seiner eigenen Sprache zu hören. Nämlich in der Sprache, die er versteht. Warum das? Ein kurzes Beispiel aus dem Amazonasgebiet Südamerikas. Ein Beispiel aus unseren Tagen. Jener Okaina-Indianer war aus seinem Dorf weggezogen für einige Zeit und wohnte in der Stadt, lernte Spanisch ein wenig, hörte das Evangelium und bekehrte sich. Nach einiger Zeit beschließt er, zurückzugehen in sein Dorf, und es brennt in seinem Herzen. Er möchte diese Botschaft mit seinen Freunden teilen, und er erzählt ihnen, was er erlebt hat. Und die Leute sind interessiert, sie fragen ihn. Er versucht zu antworten. Unter anderem wird die Frage gestellt, ja sag mal, wieso musste denn dieser Jesus, von dem du sprichst, sterben? Warum ist er ans Kreuz gegangen? Der liebe Indianer wusste es nicht mehr. Ja sicher, er hatte es gehört. Man hat es ihm erzählt. Aber er hatte das Wort nicht in seiner Sprache. Er konnte nicht aufschlagen, er konnte nicht nachlesen. Und so versuchte er schnell eine Antwort zu finden und sagte, ja, Jesus hat uns gezeigt zu sterben und uns ein Vorbild gegeben, damit die Erde nicht überbevölkert wird. Das war alles, was er zu sagen wusste. Wollte er es verfälschen, das Wort? Sicher nicht. Er hat es vergessen. Er wusste es nicht besser. Heute hat er das Wort in seiner Sprache. Wenn heute ihn jemand fragt, sag mal, warum, dann kann er nachlesen, dann kann er es aufschlagen. Wir wollen mehr zu diesem Thema hören im Anschluss an diesen Gottesdienst.
Es tut mir leid, dass Sie jetzt nicht alle einen Platz haben, aber wir haben ab nächsten Sonntag wieder unseren zweiten Gottesdienst. Um 11:15 und das gibt wieder eine gewisse Entlastung. Wir haben unseren Predigtext heute in der Perikope der 4. Reihe im Anhang unseres Gesangbuches. Erster Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Bei mir in meiner Zählung des Anhangs ist es die Seite 155. Es gibt zwei Nummerierungen deshalb. Vierte Reihe am ersten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, die Epistel aus 1. Johannes 5, Vers 9 bis 12. Ich lese noch einen Vers vorher, den Vers 4. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jetzt kommt unser Abschnitt, Vers 9 bis 12 oder bis 13. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Wer Gott nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Herr, mach uns jetzt ganz gewiss, wo das Leben liegt. Amen. Das ist eine bewegende Arbeit, in der Bruder Schütteln-Dreyer steht, liebe Gemeinde. Allein 3500 hauptamtliche Mitarbeiter stehen nur in diesem Missionswerk allein der Wycliffe-Bibelübersetzer. Und das ist eine ungeheure Zahl, was jeder dieser einzelnen Mitarbeiter hier darbringt an Hingabe, an Einsatz, an Entbehrungen, an Verzicht, an Leiden, dass man nur fragen kann, wie ist das eigentlich möglich, dass das heute überhaupt gelingt, die Mitarbeiter für so ein Werk zu finden? Ein anderer denkt vielleicht mehr an die Finanzen und sagt, was ist das nur für eine Sache, wenn man das einmal überschlägt? Wie viel Mark zusammenkommen, das sind ja enorme Summen, was heute weltweit von Menschen freiwillig, ohne Zwang gegeben werden für dieses Werk der Mission. Da würden sich eigentlich die Werbefachleute sicher danach ausstrecken und sagen, wie muss man das machen? Mit einer Werbeaktion kann man das nicht machen. Und wir erleben ja auch hier und da, wo uns irgendwo ein Werbeblatt einer Mission in die Hand gedrückt wird, dass man es gelangweilt liest und wieder auf die Seite legt. Es steht viel drin und nicht viel. Man weiß eigentlich nicht, was man damit anfangen soll. Oder eine dicke Broschüre gar. Das kann man nicht mit Aufrufen und Papier und mit Reklame machen. Was ist das? Menschen haben in ihrem Leben eine Entdeckung gemacht. Sie sind einmal in ihrem Leben auf etwas gestoßen und das hat sie gefesselt. Und das lässt sie nicht mehr los. Und dieses eine, was sie gefunden haben, ist größer als alles andere. Sie können nicht zuerst reden, dass sie in den Dienst der Mission gehen. Nein, die haben vorher eine Entdeckung gemacht. Und dann war das der nächste Schritt, dass sie gesagt haben, jetzt müssen alle Menschen die Möglichkeit haben, das gleiche Glück zu haben wie ich, die gleiche Freude zu empfinden, die gleiche Geborgenheit zu erkennen wie ich. Sie sind in ihrem Leben auf das Evangelium Jesu gestoßen. Nun, das kann man schon kennen ein ganzes Leben lang. Das kann man von Kind auf kennen. Aber dass man plötzlich erkennt, nein, Jesus ist der Herr und er lebt. Und dieser Herr Himmels und der Erde interessiert sich für mich, kleine Person. Mein Leben, mein Tagesablauf, meine Probleme gehen ihn direkt und persönlich an. Dieser große Herr will mich haben und will mit mir einen Bund schließen und möchte mit meinem Leben sich so fest verbinden. Es geht ja nicht bloß darum, dass wir hier ab und zu in unserem Gottesdienst an die Mission denken. Das wäre eine Qual. Ich meine, dass erst da wir wirklich selbst am Leben dran sind, wenn wir entdecken, das ist unsere Sache, die hier verhandelt wird. Und wir stehen ja genauso in diesem gleichen Erkennen drin. Wir haben ja den gleichen selben Fund gemacht. Das ist ja dasselbe, was uns verbindet, ob er nun in Nepal draußen ist oder in Südtansania oder in Uganda oder in Lima oder wo nun einer Dienst tut oder ob ich hier mitten in Stuttgart unter meinen Freunden und in meiner Familie etwas weitergeben möchte und etwas darstellen will von der Größe meiner Entdeckung. Ich habe in meinem Leben das Leben gefunden. Ich bin auf die Spur gekommen und seitdem reut mich kein Tag, wo ich verzweifelte Menschen um mich her sehe, wo ich Menschen sehe, die keinen Mut mehr haben zum Leben, sage ich, ich weiß, dass auch bei Ihnen heute das lohnende, reiche Leben beginnen kann. Und davon möchte ich sprechen. Es ist mehr, als die Welt bieten kann. Mein erster Punkt ist, die Welt kann nichts Gleichwertiges anbieten. Es gibt immer wieder solche Sätze, dass Leute in ihrer rührenden, mitfühlenden Art dann sagen zu einem Missionar, ja sagen Sie mal, es ist ja enorm, was Sie da leisten und entbehren. Mir ging es gestern Abend selbst so, wie wir noch ein wenig mit Familie Schütteldreier zusammensaßen und ich fragte, wie das denn ist, wenn da einer schwer krank wird. Dann erzählte er, dass da keine Funkverbindung und kein Telefon gibt und dass man da 6 Tage zu Fuß gehen muss, bis man ein Flugzeug benachrichtigen kann, dass man den Schwerkranken überhaupt abholt. Dann denken wir aus unserer Kultur und aus unserer besten Versorgung, dass Menschen so viel Entbehrungen auf sich nehmen. Wir denken immer wieder, das ist doch ein Verzicht. Und dann sagen uns die Missionare, nein, wir sind in der Versorgung Gottes. Ja, aber ihr könnt doch viel nicht mehr tun. Ihr habt kein warmes Wasser und ihr seid unter schwierigen hygienischen Verhältnissen und ihr müsst doch so und so viel entbehren mit euren Kindern, mit euren Familien. Und da machen wir eine interessante Entdeckung, dass Menschen, die das Leben in seinem wirklichen Gehalt entdeckt haben, das wirklich lohnende Leben, dass für die Angebote dieser Welt nicht mehr attraktiv genug sind. Diese Welt ist ja eine wunderbare Schöpfung unseres Herrn, wenn wir nachher ein paar Bilder sehen von der Bergwelt des Himalaya und wenn wir selbst hinausgehen in unserem Urlaub und uns freuen an der einmalig großen Schöpfung, dann wissen wir, wie schön die Welt sein kann. Aber schon wenn ein kleines Kind, denken wir unsere Taufkinder vorher, in diese Welt hineingeboren werden, dann wird die Welt nicht bloß von der beglückenden Schönheit diese Kinder umgeben. Es wird lange vorher schon anfangen, bevor sie in die Schule gehen. Aber dann mit dem Schulleben fängt doch der Ernst des Lebens an. Auf einmal wird dieses Leben dieser Welt für uns alle eine furchtbare Fessel. Es ist wie wenn man auf eine Rennbahn tritt und mit einem rennen viele diesen Lauf und man muss sehen, dass man vorne bleibt. Wer kann sich denn leisten, schon in der Schule hinten zu bleiben und abzuhängen? Man muss mit, man muss mit, man muss mit. Diese Welt, die hat mal ihre Gesetze. Und dann muss man vorwärts kommen, man muss einen Beruf haben, man muss in der Welt etwas leisten, das ist ja schön. Aber wir kennen, wie das uns Not macht, wie manche nachts nicht mehr schlafen können vor Spannung. Die Abiturienten unter uns, die jetzt bald ihre erste Prüfungsarbeit schreiben, wie das ist, wenn man in dieser Welt gefordert ist. Und dann spüren wir auch noch, dass die Welt eine Faszination auf uns ausübt. Diese wunderbare Schöpfung Gottes hat uns ja im Griff, indem sie uns alles anbieten kann vom Genießen her. Viele Dinge, die bräuchten wir eigentlich gar nicht. Und wir wollen sie haben, nur in der Hoffnung, dass wir dabei die Befriedigung unserer Gefühle finden. Das, was man heute gemeinhin mit Befriedigung der Lust nennt. Und was man so umschreibt, wir brauchen das doch. Wir sind doch darauf angelegt, dass es uns wohl ist in der Welt. Und deshalb brauchen wir doch so viel, nachdem wir uns sehnen. Und wir wissen, welch furchtbare Wunden das in unserem Leben schon geschlagen hat. Wo wir einfach sagen, ich muss diesen Weg gehen, weil ich das brauche zu meiner Lusterfüllung. Obwohl ich weiß, dass Gott mir diesen Weg verwehrt hat. Und dann brechen wir über alles hinweg und durch alles hindurch, nur um das zu haben, Leben, Leben haben. Der Johannes schreibt in diesem Brief an seine Gemeinde, man kann die Welt überwinden. Man kann diese Welt überwinden, diese Welt in ihrer ganzen Faszination, in all dem, wo sie uns prägt und beeinflusst. Man kann die Welt nicht überwinden, indem man sich von der Welt abschließt und absondert. Wie oft haben Christengemeinden versucht, die Rollläden an ihren Häusern runterzulassen und sagen, wir machen nicht mit in der modernen Technik und wir machen nicht mit bei den modernen Errungenschaften und wir bleiben bei dem Stand von vorgestern und dann haben wir uns von der Welt frei enthalten. Und das stimmt ja gar nicht. Die Welt, die ist ja in mir drin. Ich bin ja in dem Augenblick, wo ich geboren bin, ein Stück dieser Welt. Und ich werde von Versuchungen geplagt. Ich werde von meiner Lust getrieben. Ich werde mitgerissen. Ich werde streiten um meiner Leidenschaft willen. Ich werde mich treiben lassen dorthin, wo ich gar nicht will. Ganz gleich, ob ich nun teilhabe an den modernen Errungenschaften, so kann ich nicht der Welt entfliehen. Und so kann ich nicht die Welt überwinden. Deshalb mein zweiter Punkt. Leben ist mehr. Gott hat sein Zeugnis gegeben, steht hier. Das ist wie vor Gericht, wenn der Richter schließlich die Wahrheit ergründen muss, dann sucht er seine Zeugen. Wir hatten ja in den letzten Tagen die erschütternden Berichte um eine Fußballmannschaft, wo es um einen Meineid ging. Und wir haben diese Fußballspieler leid getan, wie sie da in eine ganz unglückliche Sache hineingerutscht sind, wie sie da aus Kameradschaft gesagt haben, wir halten dicht und wir nehmen auch noch den Meineid auf uns. Und wie nun plötzlich die Öffentlichkeit sagt, ja, liebe Leute, das geht doch nicht. Und das Ende ist noch gar nicht da, da ist unsere Welt sehr kritisch. Meineid gibt es nicht. Wer ein Zeugnis abgibt, muss sein wahres Zeugnis sagen. Und deshalb sagt Johannes hier am Anfang unseres Abschnitts, wenn Menschen ein Zeugnis geben, dann nehmen wir das Zeugnis doch ernst. Wir müssen doch davon ausgehen, dass das wahr ist, was uns einer sagt. Wir leben ja so. Wir nehmen das ernst, was uns mitgeteilt wird, was in der Zeitung steht, was uns ein Freund ernsthaft versichert. Das muss man doch glauben können. Und sagt Johannes, warum seid ihr denn so zweifelnd, wenn Gott sein Zeugnis abgegeben hat vor der Welt und bezeugt hat, worin das Leben liegt? Und Gott hat bezeugt, das Leben liegt nicht darin, dass man alle Güter hat, sondern sein Zeugnis war das Leben seines Sohnes. Und Jesus hat dieses Leben gelebt als Zeugnis in der Armut. Er hat nie ein Haus besessen. Er hat nie Hausrat besessen. Er hat nie eine Wohnung eingerichtet. Aber das war nicht bloß alles. Die Menschen haben ihn verlacht und verspottet. Sie haben übel über ihn geredet. Keiner hat ihn unterstützt oder keiner hat ihn irgendwo öffentlich rehabilitiert. Er war ganz allein gestellt. Er hat seinen Körper, das was uns so wichtig ist, nicht gepflegt und verschönt, sondern man hat seinen Körper zerschlagen und geschunden. Er war zum Schluss der Ausgestoßene. Wir vergessen nicht, wie uns Bruder Damaris aus Indonesien dieses Haram ausgerufen hat, dieses Unrein, das über diesem Leben stand. Aber dieser Jesus hatte das, was keiner von uns hatte, dass er ein scheinendes Licht war. Er konnte Licht geben, wo er hinkam. Ob einer traurig war, ob einer verzagt war, ob einer keinen Mut mehr zum Leben hatte. Jesus konnte aufrichten, ermutigen, Liebe geben. Was war das bloß? Wovon lebte der? Woher hatte der denn seine Quelle? Woher kam denn das? Und deshalb, als es im Leben Jesu ganz dunkel wurde, in der Nacht vor seiner Hinrichtung, dann war es in ihm nicht dunkel. Er hatte das Leben. Und wenn ich an so viele Krankenbetten hinkomme und mit Menschen rede, dann verstehe ich immer wieder, wie Menschen sagen, ich will nimmer leben. Wenn da einer da sitzt, dem sein Fuß amputiert ist und sagt, ich will jetzt nicht mehr leben, ich will kein behinderter Mensch sein, was soll ich denn noch in dieser Welt? Dann möchte ich ihm zeigen, von Jesus her, von diesem Zeugnis Gottes, dass man alles abstreichen kann und wegtun kann, dass die Welt uns nichts Gleichwertiges mehr bieten kann, wenn man das Leben dort gefunden hat, wo es sich lohnt. Wenn einer da sitzen, nur in der Trauer versinkt, seitdem ein Mann tot ist, lohnt es sich nimmer zu leben. Ich will nimmer leben, was kann das Leben mir bieten? Dann ist dieses Zeugnis Jesu da. Es geht doch nicht nur darum, wenn man einen Mann hat, in der Familie eingebettet ist. Ja, selbst wenn man schwer leidet, da hat es uns Jesus gezeigt, das war ein durchlittenes Zeugnis, durch alle Armut, durch allen Verzicht hindurch, durch alle Entbehrungen. Er hat alles durchlitten, was man in dieser Welt nur kann. Alle Stimmen haben ihm das Nein entgegengeschrien. Er war isoliert von allen anderen und hat das reichste und größte irdische Leben gelebt. Größer als der Kaiser von Rom. Ein Leben, das sich gelohnt hat. Warum? Weil er in seinem Leben die Liebe des Vaters hatte. Er wusste, der Vater hat mich lieb. Das ist Leben. Wenn Sie das heute nicht wissen, hat Sie Gott lieb. Suchen Sie danach und wissen Sie, solange habe ich kein Leben, solange vegetiere ich. Das können Sie mit nichts ersetzen. Keine Menschenliebe kann das ersetzen. Keine Ehe kann das ersetzen, was diese Liebe Gottes bedeutet, diese überquellende Liebe. Wenn Sie dann wissen, das, was Jesus wusste, der Vater trägt mich mit seiner großen Macht. Viele sagen, ich möchte in die Kirche, möchte Kraft haben von Gott. Ich möchte nicht nur Kraft haben, ich möchte Gott selber haben und dann an seinen Kraftfluss angeschlossen sein. Ich möchte mein ganzes Leben in seine Kraft hineinstellen. Ich kann nicht wirken, ich weiß nicht, was richtig ist, aber wenn er, der Herr, da ist, und dann hat Jesus gesprochen, es waren schlichte Worte, ich wollte so schlicht predigen wie Jesus, und es war die Kraft Gottes darin. Wenn das über ihrem ganzen Leben liegt, wenn Mütter so ihre Kinder erziehen können, in der Kraft Gottes, dann haben sie Leben, dann kommt aus ihrem Leben Frucht heraus. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, was Leben heißt. Wenn ich weiß, es ist alles gut in meinem Leben. Wenn Menschen gegen mich reden können und mich anklagen und ich weiß, ich bin unschuldig. So wunderbar. Das Schlimme ist ja, dass die Menschen mich dauernd angreifen können, ich bin schuldig. Die ziehen ja dauernd Sachen heraus und treffen mich ja an der wundesten Stelle. Und jetzt muss ich lügen und sagen, das stimmt nicht. Dabei stimmt's. Ich bin so. Und deshalb ist ein Leben unter der Vergebung Gottes das Leben ist. Wenn ich weiß, Gott hat mir alles in meinem Leben, alles, was Unrecht ist, alles, was ich verschuldet habe, durchgestrichen, alles, dann bin ich ganz frei. Dann kann ich in dieser Welt stehen, selbst da, wo mich Menschen anklagen und weiß, es ist alles gut zwischen mir und Gott. Wenn wir auf die Gräber das Kreuz pflanzen, dann machen wir das ja als Zeichen darüber, das, was mit dem Tod aufhört, ist noch nicht zu Ende. Ich kann in dieser Welt ein großes Leben haben, reich sein, Ehre mir erwerben. Am Tod sind es plötzlich nur noch Lumpen. Ihnen dünkt das vielleicht hart, wenn ich sage Lumpen. Aber ein bisschen hohl sind ja all die Grabreden schon. Und man sagt ja so verlogen wie eine Leichenrede. Weil das hohl ist, was man so sagt. Und da merke ich vor dem Gericht Gottes und der Hinfälligkeit meines Lebens, ist das ja gar nicht Leben. Und dann pflanzen wir auf diese Gräber dieses Zeichen des Kreuzes und sagen, das ist Leben. Was soll denn das für ein Leben sein, wo Jesus starb, dieses Bild, diese Erinnerung an den Gekreuzigten, was habe ich denn da Leben? Doch, er ging in den Tod. Und hat im Tod erwiesen, dass man selbst dort in der Sterbestunde das Leben haben kann. Was hat man denn noch, wenn der Atem ausgeht? Die Liebe des Vaters. Hineingenommen in seine Kraft, die mich zur Auferstehung führen wird. Hineingenommen in seine Vergebung. Alles rein zwischen ihm und mir. Das ist Leben noch in der Todesstunde, dem die Auferstehung folgen wird. Leben ist mehr. Ach, es geht doch nicht um Kultur und um westliche Technik. Wir werden sie bringen, das werden wir mitbringen, leider oder glücklicherweise oder wie es einer sagen will. Aber dass wir Menschen heute Leben bringen in einer Welt des Todes und sagen, es lohnt sich zu leben. Ja, weil Jesus mir diese Vergebung bringt, weil er mir seine Kraft bringt, weil er mir das zuspricht, dass er bei mir ist und dass seine Liebe mir gilt. Noch das Letzte, wem soll man denn glauben? Ich hoffe, dass Sie merken, dass ich über den Text predige. Ich möchte nichts weiter sagen als dieses Textwort und doch versuche ich immer wieder auch, es von der Seite unseres Lebens her einzufangen, dass es so zu uns spricht. Johannes hat ja hier mit seiner Gemeinde darüber gesprochen, wem soll man denn eigentlich glauben? Es gibt so viele Menschen, die so reden und anders reden und nun, das war eine Situation, die wir heute auch haben. Es gibt Irrlehre. Gibt es das? Es gibt Irrlehre, seitdem es Christengemeinde gibt. Da gibt es Menschen, die so reden über Christus und so über Gott und so über die Bibel und die legen so aus, da können sie von Kirche zu Kirche marschieren und sagen, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und dann gibt es so viele Konfessionen und Gruppen und Freikirchen und wir hatten eigentlich recht, katholisch, evangelisch, orthodox, armenisch, ich weiß gar nicht, wir hatten recht. Wem soll man denn glauben mit seinem Zeugnis? Und da sagt Johannes, euer Glaube darf immer nur auf dem Zeugnis Gottes ruhen. Ich habe Sie immer gebeten, nehmen Sie die Bibel mit. Und ich bitte Sie, kommen Sie in den Gottesdienst mit der Bibel in der Hand. Und wenn Sie nur so große haben, dass Sie einen Lastwagen brauchen, dann nehmen Sie, kaufen Sie eine handliche Bibel. Johannes sagt, unser Glaube ruht auf dem Zeugnis Gottes allein. Und Gott hat sein Zeugnis abgegeben in Jesus und Jesus hat diese Welt überwunden. Jesus hat dieses Leben des Verzichts und der Entbehrung gelebt. Nicht als der Arme, der verzichtet, der mit der Bittermiene sagt, ich enthalte mich der schönen Dinge dieser Welt. Das müssen Sie gar nicht tun. Sondern der es gar nicht brauchte, dem es nur Ballast in der Hand war. Weil er das eine suchte, das Leben bei Gott. Und es ist mir gleich, welche Konfession und welche Gruppe Sie haben. Und wie und wo Sie sich organisieren. Suchen Sie dieses Zeugnis Gottes zu verstehen. Und ich möchte Ihnen nie etwas anderes und eigenes reden. Dann stehen Sie auf und protestieren Sie dagegen. Das ist Ihre Pflicht. Es geht nicht um unsere Menschenmeinung. Und das, was ich hier predige, ist nicht das, die Predigt einer Gruppe oder einer Partei oder einer Konfession, sondern das Zeugnis Gottes in Jesus, das möchte ich predigen. Darauf ruht der Glaube, dass Gott in Jesus einmal gesagt hat, du kannst mir glauben. Und wer diesen Jesus mit seinem Anspruch wegschiebt, der macht Gott zum Lügner. Sie können lang da sein, sondern ich kann eben nicht glauben. Ihnen sieht das so aus, wie wenn das so eine ganz unbeteiligte Haltung wäre. Dabei ist es ein sehr kühner Kraftakt. Ich habe schon manchmal solchen Menschen gesagt, die sagen, ich kann nicht glauben. Ich habe gesagt, aber Sie können so erhaben und stolz sein, dass Sie dem lebendigen Gott ins Gesicht spucken. Das ist das, ihm zu sagen, ich nehme dich nicht an, ich glaube dir nicht. Dieser Gott hat seinen Sohn sterben lassen zum Zeugnis dafür, was Leben ist. Und angeboten, du kannst dieses Leben heute haben. Ob du als Missionar hinausziehst oder ob du hier in deiner Welt bleibst, dieses Leben, das dir Gott gibt, seine Liebe, hineingenommen in seine Kraft, in seiner Vergebung ein neues, reines Leben führen und dann sehen, welche Aufgaben hat er für mich. Mir ist das so groß, wenn man da vorher den Kindern die Hand auflegt. Ich wollte das so Ihnen jetzt tun, wenn dieser Gott Ihnen die Hand auflegen will, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das will Gott uns zusprechen für unser ganzes Leben. Das will er mir sagen, je enttäuschter ich bin, brauchen Sie mir nichts erzählen, wie schwer Sie es haben und was Sie alles durchgemacht haben in dieser Welt. Unser Gott hat dieses andere neue Leben, wo Sie verzichten können, loslassen können. Aber an dem Leben leben Sie. An dem Leben überwinden Sie die Welt. An dem Leben haben Sie die Fülle. Einer aus unserer Mitte hat dieses Lied gedichtet. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Amen. Nun singen wir vom Lied, wie schön leuchtet der Morgenstern. Das Lied Philipp Nicolais. In dieser Pestnacht in Unna gedichtet. In dieser Nacht des Sterbens von dem Licht, das ihm leuchtet. 410 Vers 4 und Vers 7. Beten. Herr Jesus, du kannst uns auch durch die schweren Erfahrungen unseres Lebens ansprechen, durch die Enttäuschungen, an denen wir oft mürrisch werden, durch die schweren Widerfahrnisse, wo wir ein Stück des Wesens dieser Welt entdecken und nüchtern werden, durch Unglücke und Leiden, durch Böses, was uns Menschen antun, und durch Katastrophen, wo wir entdecken, das Leben liegt nicht in dieser Welt. Es ist eine zerbrochene und gefallene Welt in ihrer ganzen Schönheit. Sie ist deiner Hand entglitten. Sie steht unter deinem Fluch. Aber Herr, du willst uns mitten in dieser Welt Leben geben. Du willst uns eine Liebe spüren lassen, die uns eines Tages nicht traurig macht. Du willst uns Befriedigung geben, die uns nicht reut. Du willst uns in unserem Leben so ein Glück und so eine Freude schenken, ohne dass andere darunter leiden, ohne dass Schuld dabei gemengt ist. Herr, wir bitten dich, öffne uns die Augen für deine Gaben. Öffne uns dein Wort, dass wir es verstehen, wenn wir es lesen jeden Tag, dass wir immer mehr bei dir das Leben finden und fröhliche und erfüllte Menschen werden, dass wir von unserem Überfluss weitergeben können in eine leidende und darbende Welt, dass wir zu Menschen hingehen, die traurig und verzagt sind und keinen Mut mehr zum Leben haben, und ihnen Zeugnis geben von dir, von deinem Leben. Herr, gebrauche uns dazu. Gib uns geschickte Worte. Und wir bitten dich auch für all die, die in deinem Missionsdienst draußen der Welt stehen, für uns. Lass sie nicht müde werden, sondern lass sie aus deiner Fülle nehmen und weitergeben. Und wir danken dir für alle Zeugnisse, die wir auch von draußen empfangen, zur Stärkung unseres Glaubens, wie wir entdecken, wie dort Gemeinde erwacht und wie du Leben gibst mitten in großer Not. Herr, lass uns entdecken, wie wir heute in dieser Welt Lichter sein können für dich und Zeugen deines Evangeliums, auch für unsere Stadt, auch für all die Menschen in unserer Umgebung. Herr, gebrauche uns dazu. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir vom Lied 53 den 8. Vers. Ich möchte Sie alle einladen. Sie brauchen keine Sorge haben, wir haben genügend Platz drüben, weil der offene Abend hat hier seine Katakombe in der Kirche und nimmt drüben nicht teil. Möchte ich alle von der Gemeinde einladen zu der anschließenden Missionsveranstaltung. Wir werden zuerst einen Film sehen über Indianer aus Guatemala, wie dort die Bibel in diese Stammessprache übertragen wird. Und anschließend wird uns Burkhard Schütteltreier dann erzählen von der Technik, der Lautforschung, wie überhaupt das ganze Alphabet geschaffen wird. wird uns dann noch Bilder zeigen aus Nepal. Wir werden dann um 11:45 miteinander essen. Wir haben für so viele gerichtet drüben. Wir können alle verköstigen. Das würde uns freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen, wenn wir nicht für 3 Wochen noch dann schließlich Leberkäse vespern müssten. Und zwar ist es so gedacht, ich weiß, zu Hause haben Sie schon einen Ochsen bereit und über dem Feuer drehen, aber wir meinen, die Hausfrauen haben auch mal verdient, dass Sonntag wird. Und deshalb kochen da drüben ein paar. Und dass wir diese Zeit zwischen Mittagessen und Gottesdienst sinnvoll nutzen, um etwas zu hören von den großen Taten Gottes heute um uns. Weil das unseren Glauben stärkt. Ich möchte Sie einladen drüben, ohne Anmeldung, ohne alles. Kommen Sie einfach mit rüber. Die Kinder können jetzt auch bei dem Film dann dabei sein. Am Dienstag um 15 Uhr haben wir Seniorendienstag. Herr Schürmann wird uns erzählen aus seiner Arbeit in der Blindenanstalt, mit den Händen sehen lernen. Ungeheuer, wie blinde Menschen ihre Behinderung völlig vergessen und anderen Gesunden völlig gleichwertig werden, indem sie ihre Hände ganz anders gebrauchen können. Dienstag 15 Uhr. Einladungen alle, wir haben keine geschlossenen Kreise. Um 20 Uhr haben wir im Bibeltraining die Dia-Tonreihe des offenen Abends über die Israelreise. Das ist der erste Teil. Und 14 Tage später dann den zweiten Teil, gleichzeitig als Vorbereitung für unsere Israelreisegruppe, aber auch für alle, die daran Freude haben. Herzlich willkommen, Dienstagabend, 20 Uhr. Unser Opfer heute, es werden von dem Opfer keine Unkosten abgezogen für das Essen. Das Essen ist schon gestiftet und bezahlt. Das ganze Opfer geht an die Wycliffe-Bibelübersetzer für einen konkreten Zweck. In Brasilien wurde ein Neues Testament übersetzt, in einer Stammessprache im Amazonas. Und dieses Testament soll nun gedruckt werden für diese Menschen, dass sie das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache lesen können. Es ist immer ein großer Gedanke, wenn man daran denkt, was kann meine Gabe ausrichten an einem Menschen? Was hat mir selber die Bibel bedeutet? Was kann das an einem anderen Menschen bedeuten? Und deshalb ist es nicht bloß ein Geben, sondern ein Beten für das, was hier als Dienst und Aufgabe vor uns liegt.